von Meilen und Zeilen. Abenteuer direkt aufs Ohr. Der Podcast des Delius Glasing Verlags mit Tim Kruse.
Kronen ohne Macht, Schlösser ohne Könige und Monarchien ohne Thronfolgeangst. Und trotzdem, Millionen reisen jedes Jahr quer durch Europa und besuchen Königshäuser. Oder kaufen Zeitschriften mit Geschichten über den Adel. Die Frage ist also, was zieht uns eigentlich am Royalen wirklich an? Ist das Nostalgie oder irgendeine Projektion oder ist das ziemlich clevere Selbstinszenierung? In der royale Reiseführer Europas Monarchien entdecken nimmt Katrin Bartenbach Europas Königshäuser ein bisschen auseinander und setzt sie neu zusammen. Als Reiseziele, als kulturelle Bühnenstücke, als erstaunlich moderne Marken. Das Buch könnt ihr natürlich am Anschluss an diesen Podcast wieder gewinnen, wenn ihr eine Frage richtig beantwortet. Meine Frage ist, was passiert, wenn man Monarchien nicht ehrfürchtig betrachtet, sondern mit Reiseführer-Neugier, Humor und kritischem Blick? Und genau das hat Katrin getan. Und deshalb ist meine erste Frage an Katrin, kann es sein, dass du in die falsche Familie geboren wurdest, denn du bist ganz normal bürgerlich?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ja, ich bin ganz normal aus einer bürgerlichen Familie, gar nichts Besonderes. Aber ich hatte das Glück, sehr reiselustige Eltern zu haben. Und mein Vater hat, als ich noch sehr klein war, für eine englische Firma gearbeitet. Und da kam es dazu, dass ich mal, bevor ich noch in die Schule kam, mit meinen Eltern ein halbes Jahr in England gelebt habe, weil mein Vater da zu tun hatte beruflich. Und da habe ich mich wirklich schon als kleines Kind in dieses Land und die Leute verliebt. Und hinzu kam, ich war da so 4 oder 5 und war natürlich voll in der Prinzessinnenphase, die ja als meisten kleinen Mädchen mal erleben. Und natürlich kam dann mein Vater eines Abends nach Hause und hatte so eine Souvenirbroschüre, wo draußen Elisabeth II. Drauf war und drinnen Fotos von der ganzen Familie, auch von Prinzessin Anne. Und natürlich war dann der Kommentar meiner Eltern, ja, guck mal, das ist jetzt hier eine echte Königin und da die Anne, das ist eine echte Prinzessin, das findest du doch immer so toll. Und dann habe ich mich in dieser Broschüre festgelesen und das war der Beginn meines riesigen Interesses und meiner Sammelleidenschaft. Ich sammle ja auch tatsächlich Souvenirkitsch, Porzellan von verschiedensten Königshäusern, natürlich den Briten am meisten, weil das eben für mich das spannendste Königshaus ist. Aber da wurde wohl diese Leidenschaft geboren, würde ich sagen.
Ja, wie lustig. Und sprichst du Queen's English, also wenn du Englisch sprichst?
Ich bemühe mich. Da ich leider nie länger in Großbritannien gelebt habe, ist mein Akzent nicht so schön britisch, wie ich es gerne hätte. Ich bin immerhin so weit, dass ich in London, wenn ich da so unterwegs bin, schon mal nach dem Weg gefragt werde von anderen Leuten. Ich sehe also so aus, als ob ich dahin gehöre. Aber wenn ich spreche, sagen die Leute, okay, du bist keine Britin, aber woher kommst du denn? Also ich habe zumindest keinen deutschen Akzent, wenn ich Englisch rede. Das ist ja schon mal was.
Das ist schon mal ein großes Kompliment, muss man sagen.
Das finde ich auch, ja.
Ja. Du hast mir jetzt im Vorgespräch erzählt, dass du bei Steinmeier warst, unser Bundespräsidenten, der Besuch von King Charles bekam. Man muss sich ja immer noch dran gewöhnen, ne? Für mich ist es irgendwie immer noch die Queen, aber es ist jetzt der King. Erzähl uns, wie das ist.
Ja, also erstmal, wenn ich das kurz noch etwas richtig stellen darf. Jetzt letzte Woche war ja das Ehepaar Steinmeier in Großbritannien zum Staatsbesuch und vor 2 Jahren war es umgekehrt. Da war König Charles und Camilla bei uns. Da war ich auch in Berlin. Mhm. Nach Berlin ist ja auch nicht so weit. Mhm. Bin ich auch sehr nah rangekommen und auch hier in Hamburg waren sie ja dann auch und haben hier im Hamburger Rathaus ins Goldene Buch der Stadt sich eingetragen. Und da hatte ich auch das große Glück, wirklich 1 Meter davor zu stehen, während er mal wieder seinen Füller rausholte, weil der mit dem gestellten Füller aus dem Hamburger Rathaus nicht zufrieden war.
Da muss dann doch der Mont Blanc raus, ne?
Naja, er hat keinen Mont Blanc, das ist eine britische Marke, ich habe es nicht genau erkennen können, wahrscheinlich ein Parker. Aber was ich interessant fand, das hat mir leider niemand bestätigen können, aber das war meine eigene Analyse. Also er hatte dieses Buch aufgeschlagen, das ist ja so mit fettem Pergamentpapier. Und er sah da den Füller liegen, nahm den, drehte den auf, guckte die Feder kritisch an, dann fuhr er mit der flachen Hand einmal über die leere Seite und fühlte quasi die Qualität des Papiers, würde ich mal annehmen. Mhm. Und daraufhin hat er den Füller wieder zugeschraubt und seinen eigenen aus der Jackentasche geholt.
Ist ja lustig.
Also ich denke mir immer noch, er hat einfach gesehen, die Feder, die ihm da gegeben wurde, war eigentlich zu hart für das Papier. Er brauchte was Breiteres, Sanfteres, um da ordentlich unterschreiben zu können. Deswegen hat er seinen eigenen Füller rausgeholt.
Hat ja aber auch was total Besonderes. Auf die Idee käme ja niemand von uns, also abgesehen davon, dass wir vermutlich in diesem Leben nicht mehr in goldene Bücher schreiben dürfen. Aber das hat ja auch was dann doch sehr Edles und fast auch Pedantisches, oder?
Ja, ein bisschen pedantisch ist er und man muss ja auch dazu sagen, er ist anders als fast wir alle heutzutage, die wir höchstens mal Nachrichten diktieren oder E-Mails tippen. Er ist ja jemand, der fast ausschließlich immer noch auch mit seiner Familie handschriftlich, nicht nur schriftlich, sondern handschriftlich kommuniziert. Er hat kein Handy, er lässt sich dann, wenn es gar nicht anders geht, über seinen Privatsekretär mit dem Festnetz anrufen oder dann halt das nutzt notfalls das Handy von seinen Mitarbeitern um ihn herum. Aber wenn er irgendjemand was mitteilen will, sei es einem Minister früher in diesem Black Spider-Memos, wenn er irgendwie dem Umweltminister wieder gesagt hat, wie er seinen Job machen soll. Oder wenn er seinen Sohn Harry zurechtweisen will oder jetzt Andrew den Titel entzieht, da greift er immer zum Füller und zu Briefpapier und schreibt also richtig händisch Briefe. Das ist sein Ding.
Ja, irgendwie ist es doch aber dann seltsam, oder nicht? Ich meine, das ist doch nicht mehr modern und das ist doch nicht
Das
das,
stimmt.
das wir, was wir eigentlich wollen. Also wir wollen ja irgendwie, wir gucken zwar irgendwie zu denen auf und die sind ja auch ein Teil unserer Kultur, selbst wenn wir in Deutschland keine Monarchie haben und dennoch ist es ein Teil der Weltkultur. Wollen wir nicht, dass die ein bisschen sind wie wir oder nicht?
Ich glaube, die Mischung macht es. Einerseits sollen sie dann auch mal zeigen, dass sie sind wie wir, wenn sie sich gegenseitig betrügen oder irgendwelche Schicksalsschläge erleiden, dann denkt man ja, ihr seid zwar Blaublüter und wohnt in Palästen, aber wenn ihr alleine abends die Tür hinter euch zumacht, geht es euch genauso mies wie uns. Das schon. Aber wenn sie sich dann in eine goldene Kutsche setzen und so gezogen von 8 Pferden und an uns vorbeifahren, finden wir es dann trotzdem toll. Oder eben so Kate in Abendkleid und Tiara, wenn man die aus der Nähe sieht, das ist schon wirklich was Besonderes. Und da umstreift einen schon so der Mantel der Geschichte und die ganze Historie, die dann dahinter steht in dieser Monarchie. Das ist dann diese Faszination, die man im Grunde nicht wirklich erklären kann. Auch ich kann bis heute nicht wirklich erklären, warum ich mich so wahnsinnig davon faszinieren lasse, warum ich mich schon seit Kindertagen sehr dafür interessiere. Es ist einfach so.
Hast du die Queen oder andere große, also diese ganzen großen Monarchen und Monarchinnen mal ein bisschen näher kennengelernt, so ein bisschen mal mitgesprochen oder so?
Also gesprochen habe ich vor vielen Jahren mal mit Prinz Philipp, tatsächlich auch in Berlin. Da war er nämlich auf einer Veranstaltung, als er noch Präsident des World Wildlife Fund war. Und da war ich tatsächlich auch als Presse eingeladen und da habe ich ihm mal die Hand gedrückt oder er mir und dann konnte man auch kurz sprechen. Also er war einfach ein witziger, charmanter, gut aussehender Mann, irgendwie toll. Also ich bin großer Prinz Philipp-Fan immer noch. Und die Queen habe ich mehrfach aus der Nähe gesehen in Ascot tatsächlich, nicht mit ihr gesprochen, aber ich bin ja einmal beinahe auf den Fuß getreten, weil sie hinter mir stand und es nicht gemerkt hatte. Denn in der Royal Enclosure, da sind die auch nicht so sehr geschützt oder umgeben von Sicherheitspersonal, weil man ja sehr stark durchleuchtet wird, bevor man überhaupt zugelassen wird in die Royal Enclosure. Und da war sie natürlich in entspannter Stimmung, weil sie auf dem Weg war, ihre Pferde nochmal zu begutachten vor dem Rennen und sehr, sehr geliebt in der Gesellschaft von Pferden und Hunden zu sein. Also das waren immer die schönsten Momente. Auch noch zum Thema Queen und Pferde. Ich habe sie nämlich durch Zufall wenige Monate vor ihrem Tod nochmal gesehen. Sie ist ja im Herbst 2022 gestorben und im Mai desselben Jahres, kurz davor, war ich mal wieder in Windsor, weil ich sehr gern die Royal Windsor Horse Show besuche, zu Füßen des Schlosses, auf dem Gelände des Schlossparks auch, wo dann auch so kleine Pferderennen und Pferdevorführungen und auch Zuchtvorführungen stattfinden. Und da sieht man die Royals immer so ganz leger rumlaufen, weil die da wirklich sich informieren. Und da war die Queen ja schon sehr krank, wie man jetzt weiß, hatte sie auch schon Knochenkrebs damals. Man wusste jetzt nur damals, dass sie sehr schlecht zu Fuß war inzwischen. Und ich stand da und guckte mir Fellponys an, die da rumliefen. Und ich wusste ja auch, dass ihr Lieblingspferd mittlerweile ein Fellpony war, weil sie auf dem noch reiten konnte. Fast bis zum Schluss. Und dann auf einmal große Aufregung, auf einmal schwirrte Sicherheitspersonal vor meiner Nase rum und alle flüsterten, oh, sie kommt, die Queen ist auf dem Weg hierher. Und ich bin einfach nur stehen geblieben und dann kam irgendwann Land Rover Flotte und in einem der Land Rover saß sie dann, hat das Fenster dann runtergekurbelt und hat Show von Fellponys sich angeguckt und war ganz begeistert und lächelte in die Runde. Man konnte sie auch filmen, fotografieren, wirklich auch 2 Meter Entfernung. Das war das letzte Mal, dass ich sie gesehen habe und das war nochmal so richtig sie selbst, wie sie begeistert diese Ponys anschaute. Das war schön.
Ja, schön. Du hast in dem Buch auch ein Kapitel Königliche Stallungen, die Royal Mews. Und das ist ja auch so spannend. Ja, allein diese Kutschen, also die mit 22-karätigem Gold überzogen sind und von 1700 irgendwas sind. Und gleichzeitig denkt man so, das kostet alles wahnsinnig viel Geld und es gibt so viele Probleme im Erziehungswesen, im Krankenhauswesen, bei der Armee, wo auch immer man in England hinguckt. Aber dafür ist irgendwie immer noch das Geld da. Ist das nicht auch seltsam?
Also es ist mit Sicherheit ein Gegensatz und in England sieht es ja wirklich gerade im Gesundheitswesen, wie du eben sagst, das sieht sehr schlecht aus und die politische Lage ist sehr unruhig schon seit längerer Zeit. Gut, ich meine, die goldene Kutsche, die ließe sich jetzt auch nicht wirklich verkaufen. Man könnte das Gold abschaben und würde jetzt da relativ viel Geld für kriegen. Aber man darf ja nicht vergessen, dass die Monarchie gerade in Großbritannien, in anderen Ländern auch, aber da ganz besonders, ein Symbol der nationalen Einheit und Identität ist. Da halten die Briten sich dran fest, gerade in schwierigen Zeiten. Das hat man ja während Corona auch gesehen. Nichts hat denen so sehr geholfen wie diese aufmunternde Rede der Königin damals im April 2020, wo sie sagte, we will meet again, we will meet our families and friends again, nach dem Motto, haltet durch, es ist wie im Zweiten Weltkrieg, man muss nur die Nerven behalten und keep calm and carry on und dann wird das schon alles wieder. Wenn das irgendein Bundespräsident gesagt hätte oder der Premierminister, das wäre nicht so auf fruchtbaren Boden gefallen.
Nee, ist bei uns ja auch nicht auf fruchtbaren Boden gefallen, weil unser Bundespräsident ja auch keine Worte gefunden hat dafür.
Nee, eben. Da guckt man hin und ich glaube, die Briten möchten es auch nicht missen und pro Person kostet die Monarchie die Briten ja auch nicht viel. Das ist unter 2 Pfund pro Person pro Jahr.
Ach,
es ist
ja,
viel
okay.
Geld, aber es ist jetzt nicht so schlimm, wie man denken würde.
Mhm. Nee, das ist völlig in Ordnung. Das ist gut. Ja.
Sie generieren ja auch Einnahmen durch Tourismus. Das muss man ja auch sehen. Und sie, dadurch, dass die Schlösser jetzt zum Teil auch besichtigt werden können, der Buckingham Palast, Windsor Castle, andere auch. Da, und die Tickets sind ja teuer. Das ist so 20, 30 Pfund aufwärts, mit Sonderaktionen sogar noch viel teurer. Also Balmoral, was man jetzt auch angucken kann, wenn man da noch Tee trinken möchte, ist man mit 150 Pfund dabei.
Wow.
Nehmen die richtig gut Geld ein und die Leute bezahlen das sehr gerne. Überhaupt kein Thema. Also das, da kommt ordentlich auch Geld wieder rein durch die Monarchie.
Mhm. Du hast jetzt eben erzählt, dass du der Queen fast auf den Fuß getreten bist, was mich total wundert, weil ich ja immer denke, dass diese Menschen eine solche Aura um sich herum haben müssen, dass man sie hinter sich bemerkt, aber das ist nicht der Fall. Also am Ende, es sind ja doch einfach nur normale Menschen, die halt durch Gottes Fügung oder wie auch immer als Königin geboren wurden.
Also ich meine, ich war natürlich damals auch sehr aufgeregt, als ich in Escort rumlief und wenn alles ganz ruhig um mich herum gewesen wäre, hätte ich vielleicht auch irgendwas murmeln hören oder irgendeine Aura gespürt. Ich finde schon, dass sie eine besondere Ausstrahlung hatte, obwohl sie ja auch nicht besonders groß war. Aber wenn ich jetzt mal spontan in mich hineinhorche, das ist vielleicht ein komischer Vergleich, aber ich habe Frau Merkel auch mal kennengelernt. Frau Merkel umgab eine Aura der Macht, als sie Bundeskanzlerin war. Die habe ich spüren können tatsächlich. Das habe ich bei der Queen komischerweise nicht so empfunden. Vielleicht, weil sie die Krone da nicht trug. Das kann natürlich auch sein, weiß ich nicht. Es war schon was Besonderes. Es standen natürlich auch Mitarbeiter um sie rum und etwas in der Ferne auch ein Bodyguard. Aber es war so normal und sie war so fröhlich, dass ich es zumindest in der Situation jetzt nicht unbedingt so empfunden habe.
Ja, das ist spannend, ne? Also die Persönlichkeit hinter diesen dann tatsächlich großen Menschen, ob sie rein geboren wurden oder wie Angela Merkel sich da eben auch hingeschaffen hat, ich finde das total spannend und frag mich immer, was das wohl ist und ob es sowas wie eine Aura oder so wirklich gibt. Und ich meine, wir können es nicht richtig messen, ja? Es gibt viele Spirituelle, die dann irgendwelche Aura-Lesungen machen und sowas, aber das ist ganz schön viel Hokuspokus auch. Und dennoch glaubst du, man kann da was spüren, ne?
Ja, ich meine, da sind wir im Grunde wieder bei der norwegischen Prinzessin Märtha Louise. Die hat es ja sehr mit solchen schamanischen Ritualen und Auren. Mit der habe ich mal ein Interview geführt, da hat sie mir da ganz viel zu erzählt. Sie hat zum Beispiel behauptet, in dem Raum, wo sie aufgewachsen ist, in der Residenz Skaugum, etwas außerhalb von Oslo, dass sie da immer nicht schlafen konnte in ihrem Zimmer, weil sie immer Albträume hatte von einem Mann mit Schusswunde im Kopf. Und später hat man herausgefunden, dass sich in diesem Raum während des Zweiten Weltkrieges ein deutscher Offizier erschossen hat, weil das war ja von den Deutschen besetzt und die lebten da. Und in dem Raum hat sich ein Offizier erschossen. Das heißt, das wusste sie vorher nicht. Also hat sie da tatsächlich wohl irgendeinen Geist oder eine Aura gespürt. Jedenfalls hat sie es mir so erzählt. Fand ich auch interessant. Also man merkt ja schon, manche Menschen haben ja, ich würde mal sagen, Charisma. Das ist
genau.
Ja vielleicht noch ein bisschen anderer Ausdruck. Ich finde schon, zum Beispiel Håkon von Norwegen, den habe ich auch schon 1-2 Mal getroffen, der ist unheimlich charmant, klug, guckt auch genau hin, wenn er mit einem spricht und der zum Beispiel hat auch großes Charisma.
Mhm. Das Vorwort spricht in deinem Buch oder schreibt Leopold Prinz von Bayern. Und den kennen wir in Deutschland so halbwegs, also selbst wenn man sich nicht richtig für die Royals interessiert, ist der schon ein Begriff. Was hast du für einen Draht zu ihm, dass er tatsächlich in deinem Buch das Vorwort geschrieben hat?
Ja, ich habe mich sehr gefreut, dass er das gemacht hat. Ich habe ihn tatsächlich über den Delius Klasing Verlag kennengelernt, weil es da auch schon Zusammenarbeiten gab. Er war ja auch mal Rennfahrer und er kennt auch den Verlagsleiter. Mhm. Und so kam die Bekanntschaft zustande und die Idee zu meinem Buch hat ihm gefallen und als er die ersten Layouts sah. Und so kam es dann tatsächlich, dass er auch gerne bereit war, dieses Vorwort zu schreiben. Also fand
Na,
ich
schön.
Toll, das ehrt mich und mein Buch. Und
ja, absolut.
Schön, dass es ihm gefallen hat, er als Royal und als Profi. Aber ich kann auch sagen, inzwischen konnte ich also auch Georg Friedrich von Preußen auch ein Buch zukommen lassen und ihm hat auch gut gefallen. Vielleicht, wenn ich mal wieder ein Buch schreibe, vielleicht schreibt er mir dann das Vorwort mal selber.
Ja. Was ich ganz irre fand an deinem Buch, ja, also da drin kommen die Monarchien England, Schottland, Dänemark, Norwegen, Schweden, Niederlande, Belgien, Spanien, Liechtenstein, Luxemburg und Monaco vor. 11 Stück, und mir war gar nicht klar, dass es so viele Monarchien gibt. Und was ich ganz interessant finde, das ist eigentlich ganz Westeuropa, außer Italien, Deutschland, Frankreich. Kannst du das uns erklären?
Naja, in den Ländern, die du jetzt genannt hast, die nicht vorkommen, gab es ja auch mal Monarchien, die sind halt nur dann irgendwann abgeschafft worden.
Klar, weiß ich, und das machte damals auch Sinn, weil dann kamen natürlich auch die Weltkriege und so, das war alles in Ordnung. Aber zum Beispiel Italien oder Frankreich, klar, mit der Revolution 1789.
Ja,
17,
hier Maria Antoinette und so, genau.
Mm, ja.
Naja, und Italien hatte ja auch, war ja auch so ein Staat mit vielen verschiedenen Fürstentümern, und dann hat Garibaldi es geeinigt, und dann gab es ja eine Zeit lang auch eine Monarchie, so Vittorio Emanuele und so, die Exilfamilie gibt es ja auch immer noch. Das war ein bisschen, ja, nicht so straight wie in Preußen oder dann wie im Deutschen Reich, aber es gab ja auch eine italienische Monarchie, so ist es nicht. Mhm. Nur die sind jetzt halt keine mehr. Also ich darf da vielleicht noch ergänzen, es sind 11 Kapitel, aber es sind eigentlich nur 10 Monarchien, weil ja England und Schottland eigentlich zusammengehören.
Ja,
das ist ja ein Staat. Ich habe es jetzt nur getrennt, weil die ja erst seit 1603 ein gemeinsames Land waren, und davor, die schottische Geschichte ist ja auch wichtig, und deswegen, und Maria Stuart und all diese Sachen. Deswegen habe ich mich entschieden, das da aufzusplitten. Und was ich auch interessant finde, es gibt theoretisch in Europa sogar per Definition 12 Monarchien, aber der Vatikan, das war mir jetzt zu kirchlich, das ist ja nicht das, was unser eins jetzt als Monarchie betrachten würde, obwohl es laut Definition eine ist. Und Andorra ist ein Spezialfall. Mhm. Aber auch da gibt es ja keine Königsfamilie. Also ich habe die 10 Monarchien genommen, wo es eine Königsfamilie gibt.
Ja, ich komme übrigens auch aus einem Fürstentum, aus dem Fürstentum Lippe, was du bestimmt kennst, aus Detmold. Und da ist ja auch das Schloss, also das Fürstentum gibt es natürlich auch lange nicht mehr. Und dennoch gibt es immer noch einen Prinzen, und zum Beispiel bin ich mit der Tochter des Prinzen auch zur Schule gegangen. Und irgendwie war da auch immer so ein kleiner Royal Touch. Und die erzählte dann eben auch, dass die Verwandtschaft aus England vorbeikam und so. Wo du denkst, so, boah, unfassbar. Also irgendwie hat es was total Faszinierendes, und ich fand es immer unglaublich schwer zu greifen. Geht's dir mittlerweile besser damit?
Also ich habe immer wieder versucht, das zu ergründen, weil ich ja auch immer gefragt werde, warum interessierst du dich eigentlich so wahnsinnig dafür? Oder ich frage mich auch selbst, jetzt letzte Woche, als ich wirklich fast den ganzen Tag auf Schloss Windsor verbracht habe drinnen, um den Staatsbesuch zu begleiten, und ich habe mich da so wohl gefühlt. Ich fühle mich immer so total zu Hause in Schlössern. Warum ist das so? Ich kann es nicht erklären. Es ist nur Faszination, es entspricht mir. Ja gut, du hast es ja eingangs gefragt, bin ich vielleicht in eine falsche Familie hineingeboren, oder gibt es eine Wiedergeburt und früher war ich mal irgendwo irgendeine Prinzessin, wer weiß. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich mich schon immer sehr dafür interessiere, sehr, sehr viel drüber gelesen habe, immer schon gern auch überall hingereist bin, um mir das vor Ort anzugucken. Aber ich habe schon als kleines Kind wirklich zu meinem Vater gesagt, als wir mal irgendwie in Süddeutschland ein sehr schönes Schloss besichtigt hatten und ich mochte die goldenen Möbel so gern, und dann habe ich hinterher ganz vorwurfsvoll zu meinem Vater gesagt, Papa, warum bist du kein König? Ich möchte auch in einem Schloss wohnen. Und die Antwort ist mir leider bis heute schuldig geblieben, aber ist wie es ist. Man wird ja, wie du sagtest, sehr richtig, man wird hineingeboren.
Mhm. Jetzt hast du einen relativ nahen Draht zu verschiedenen Königshäusern und hast viele Menschen dort auch besucht und Königinnen und Könige und so. Würdest du sagen, dass die irgendwie dann doch glücklicher sind als wir, weil es immer noch so dieses Bild des Prinzen oder der Prinzessin gibt, oder ist das Quatsch?
Nein, also glücklicher auf keinen Fall. Sie wachsen anders auf, weil sie halt auch nie, also zumindest die führenden Mitglieder der Familien, die können ja nie unerkannt aus dem Haus gehen in ihrem Land. Zum Teil brauchen sie tatsächlich dann ja sogar Personenschutz. Das heißt, wenn man von Kindesbeinen an gewohnt ist, dass einem alles hinterhergetragen wird, alles aufgeräumt wird, dass man immer erst dem Bodyguard Bescheid sagen muss, bevor man aus dem Haus gehen kann. Mhm. Das macht was mit einem, davon bin ich schon überzeugt. Die sind mal glücklich und mal unglücklich. Ich denke, man sieht an William ganz gut, der, wie es heißt, am glücklichsten ist, wenn er irgendwie ganz inkognito mit Kate und den Kindern bei ihren Eltern, in der Familie Middleton, irgendwie am Frühstückstisch sitzen kann, gerne auch im Schlafanzug morgens mal. Da ist er am glücklichsten als ganz normaler Mensch. Und das hat er eben in seiner Kindheit sehr vermisst, weil Charles, hatten wir eben schon mal, der ist pedantisch und sehr auf die alten Sitten und Gebräuche aus. Der würde nie ohne Kammerdiener irgendwo hinfahren, während William nicht mal ständig zu Hause einen Kammerdiener hat, sondern sich nur einen ausleiht von seinem Vater, wenn er mal eine Uniform anlegen muss für irgendeinen besonderen Anlass.
Und es wurde ja dann auch so viel, dass Prinz Harry gesagt hat, ich mache es alles nicht mal mit, ich steige hier aus, ne?
Ja, ja, eben, das hat er gesagt. Allerdings finde ich, dass er bis heute das nicht konsequent durchzieht. Sonst hätte er seinen Titel jetzt eigentlich schon abgeben müssen, und dass er so massiv vor Gericht um seinen rund um die Uhr Personenschutz in Großbritannien kämpft, finde ich auch nicht in Ordnung, weil er arbeitet ja nicht mehr für diese Steuerzahler dort. Warum sollen die ihm dann Personenschutz bezahlen?
Mhm.
Also das ist schwierig.
Ne? Ja. Dann ist es irgendwie doch schön, dass wir ganz normale Bürgerinnen und Bürger sind. Ne?
Also am Ende ja. Ich kann dir verraten, die Phase, wo ich gerne eine Prinzessin gewesen wäre, ist schon sehr, sehr lang. Also wirklich
ist
sehr lang.
Ist schon über 40 Jahre her. Ne?
Ich berichte, es macht mir super viel Spaß, darüber zu berichten, darüber zu lesen, mich damit zu befassen, Stammbäume zu malen, verwandtschaftliche Beziehungen nochmal nachzuvollziehen, wenn ich sie nicht auf Anhieb gerade mal einordnen kann. Aber ich möchte so nicht leben und ich möchte da nicht dazu gehören. Mhm.
Ja, ist ein bisschen wahrscheinlich, wie es allen Promis geht. Ne? Dann viele wollen das werden und dann bist du es irgendwann und kannst dich eigentlich nicht mehr frei bewegen. Und das Wichtigste, was wir haben, ist unsere Freiheit und die ist dann weg.
Ja, und die Selbstbestimmtheit, über die eigene Lebenszeit frei verfügen zu können. Das ist wirklich das höchste Gut, finde ich persönlich. Und du sagst es ja sehr richtig, wenn man einmal so berühmt ist, dann wird man das ja auch nicht wieder los. Man kann das ja nicht zurückdrehen dann.
Ja, ja. Jetzt hatte ich dich im Vorgespräch gebeten, uns irgendwelche schönen, wilden Anekdoten zu erzählen. Schieß einfach mal los. Was ist dir begegnet, wo du sagst, das war wirklich verrückt?
Also ich kann, es sind vielleicht mehr so charmante, kleine Anekdoten, die mir jetzt in den Sinn kommen, verrückt. Vielleicht gar nicht so. Also wirklich nett fand ich jetzt, diesen Frühling war ich in Stockholm aus Recherche für mein Buch und da hatte nun König Karl Gustav Geburtstag und da war im Schlosshof da, also die Familie stand weitgehend oben auf dem Balkon, aber er stand unten und nahm Blumensträuße von Kindern entgegen und hinter ihm standen so ein paar Leute in Uniform, eben ein Regiment und auch seine Tochter Kronprinzessin Victoria eben auch in Uniform, weil die musste ja auch ihren Pflichtwehrdienst in verschiedenen Waffengattungen leisten als Thronfolgerin. Und irgendwann kam ein kleines Mädchen, ein Blumenstrauß, marschierte, als sie loslaufen durfte, hat die Mutter sie losgeschickt, sie marschierte also die paar Meter Richtung König, aber auf einmal lief sie am König vorbei und ging zu Victoria, weil sie ihr die Blumen geben wollte und nicht dem Geburtstagskind. Also der langweilige alte König, den wollte sie nicht, sie wollte der schicken Kronprinzessin lieber ihre Blumen geben. Und der König hat es zum Glück dann gut hingenommen und war nicht beleidigt. Aber das fand ich so lustig, weil da das Protokoll dann auf einmal irgendwie dann doch nicht funktioniert hat. Die Mutter hat sich zu Tode geschämt, aber so ein kleines Mädchen, die wusste genau, wo ihre Blumen hin sollten und zwar nicht zu diesem alten Mann, sondern zu der netten Prinzessin.
Ach, wie lustig. Und wenn du die dann siehst oder die dich sehen, also jetzt in Schweden, erkennen die dich? Sagen die dann irgendwie, Guten Morgen, Katrin? Oder bist du dann doch nicht so nah?
Nein, also da muss ich noch ein wenig dran arbeiten. Gerade bei Königin Silvia ist es so, die hat zum Beispiel Rolf Seemann-Eggebert, der leider kürzlich verstorbene Doyen der Adelsexperten in Deutschland, den hat sie erkannt, weil der schon mehrere Interviews mit ihr gemacht hatte. Es hängt ja immer ein bisschen davon ab, wenn man dann ein, zwei Mal die persönlich getroffen und auch länger mit denen geredet hat, dann erkennen sie einen. Aber natürlich sehen die jeden Tag so unendlich viele Menschen. Nur weil ich ein, zwei Mal 1,5 Meter entfernt von Charles und Camilla gestanden habe, das habe ich jetzt ja schon mehrfach, deswegen hat er mich jetzt letzte Woche nicht wiedererkannt. Die sind dann auch sehr auf sich fixiert oder auf ihre Gäste, mit denen sie dann reden. Dann gucken die nicht wirklich in die Kamera und die gucken auch die Presseleute hinter der Kordel nicht an. Auch wenn wir da stehen, das ist ja wie im Zoo, wir stehen da und gucken und fotografieren. Auch wenn es nur 3, 4, 5 Leute sind, wie in diesem Fall, die Royals, die gucken einen dann nicht wirklich an. Also höchstens, wenn man dann eine Audienz hätte oder eben ein längeres Interview. Aber die britischen Royals geben uns ja keine Interviews. Das machen sie ja nur bei britischen Medien.
Ja, man muss ja auch sehen, also Lady Di's Schicksal, also was da alles passiert ist mit den Paparazzi, das war ja schon so, dass ich verstehen kann. Also ich würde uns Journalisten auch kein Interview geben. Ganz klar nicht.
Ja, wobei das bei den Briten ist es nicht so, dass sie das nicht machen, weil sie generell jetzt was gegen Journalisten hätten, sondern wir Deutschen sind für die als Presspack nicht interessant genug. Ihre Zielgruppe sind halt die Briten oder die anderen Commonwealth-Länder wie Kanada oder Australien oder so. Da gibt es immer mal Interviews, aber die deutsche Presse ist für die nicht wichtig genug. Das ist Gott sei Dank bei den Skandinaviern anders. Also da gibt es immer mal eine Chance, natürlich vor allem Königin Silvia, weil die auch eine Deutsche ist und Deutsch sprechen kann. Bei den Niederländern auch, die sind ja auch sehr deutschfreundlich und können auch Deutsch. Der Vater von König Willem Alexander war ja Deutscher, das heißt, der kann auch sehr gut Deutsch. Da ist es einfacher und auch, die sind auch so ein bisschen zugänglicher. Bei den Briten ist es dann eben leider anders, aber gut, muss man sich mit abfinden und ja. Und man muss sich auch ein bisschen das verdienen, indem man, wenn man länger dabei ist und immer wieder Interviews anfragt und wenn man Geduld hat, dann wird es vielleicht dann auch irgendwann mal was. Und dann kann man eben sein Netzwerk ausbauen, bessere Kontakte und immer mehr und bessere, hoffentlich bessere Interviews führen.
Mhm. Während du dein Buch geschrieben hast, in dem ja auch ganz viel Recherche steckt, also du hast die Highlights rausgeschrieben mit ganz vielen Hinweisen, also es ist ja quasi tatsächlich ein Reiseführer geworden. Ist im ganzen Schreiben dir irgendwann mal so die Idee gekommen, dass die Monarchien eigentlich völlig anders sind, als du gedacht hast? Oder wurde das dann schon auch alles noch bestätigt wieder? Also ist es schon dieses ganze Klischee erfüllt worden oder sagst du, nee, irgendwie sind die doch im Wandel?
Jein, sie antwortete mit einem entschiedenen Vielleicht. Also ich roll's mal von hinten auf. Jedes Kapitel beginnt ja mit einer kurzen geschichtlichen Einführung und Einordnung und dann erzähle ich so ein bisschen, wie die königliche Familie, wie lange die schon auf dem Thron sind und wer es heute ist und wer die jetzigen und zukünftigen Player sind und wie groß vielleicht auch die Chance ist, dass die Monarchie erhalten bleibt. Und was ich tatsächlich, das Gefühl hat sich bestätigt, dass Monarchien doch zur Stabilität eines Staates beitragen. Offensichtlich eben durch dieses Symbol der nationalen Einheit stärker als ein gewähltes Staatsoberhaupt. Das hat sich auf jeden Fall bestätigt. Ich habe ein paar Kleinigkeiten gelernt, die ich so nicht wusste, zum Beispiel über die kleineren Fürstentümer wie Luxemburg oder Liechtenstein. Also gerade auch, weil das halt sehr kleine Fürstentümer sind und sehr wohlhabende. Also in Liechtenstein zum Beispiel immer zum Nationalfeiertag lädt der Fürst alle Liechtensteiner zu sich auf ein Glas Sekt ins Schloss ein. Und das wow. kriegt er auch immer hin, weil es gibt nicht so viele Liechtensteiner und die dann kommen wollen, kriegt er auch alle unter im Schlosshof. Oder jeder, der volljährig wird, wird einmal beim Fürsten eingeladen. Solche Sachen. Das ist natürlich nett, das geht aber natürlich nur in kleinen Monarchien. In Großbritannien könnte das Damecharts ja gar nicht leisten, das wären ja viel zu viele. Das ist sehr zugewandt, so wie in diesen kleinen Monarchien. In den größeren gibt es dann halt dafür mehr goldene Kutschen und mehr Pomp und da ist es dann halt noch feierlicher. Und da ist ja der Distanz und der Respekt vielleicht auch noch ein bisschen größer. Aber es könnte sein, William hat ja kürzlich in einem Interview auch gesagt, dass er schon einiges ändern möchte. Nicht mehr ganz so mit verstaubten Samtumhängen und Hermelingewändern. Und er zum Beispiel führt seine Geschäftsanrufe oder Korrespondenz gerne per WhatsApp mit seinen Mitarbeitern in irgendwelchen Verwaltungsbereichen der Duchy of Cornwall, für die er ja zuständig ist, wo sein Vater mit Tinte handschriftlich schreibt, macht er das mit WhatsApp-Nachricht. Das ist also schon ein Quantensprung der Technologie. Ja. Also da ist Wandel, da ist jetzt eine neue Modernität. Das ist in anderen Ländern ja auch so, dass da die Thronfolger auch alle natürlich technisch versiert sind. Das ist ja klar. Die fliegen in Hochgeschwindigkeitsjets, jetzt zum Beispiel hier Victoria von Schweden oder auch Ingrid Alexandra, diese Thronfolgerinnen, machen alle auch ihre Armeeausbildung und lernen auch wirklich über Datenverarbeitung und Funktechnik und so lernen die alles. Die sind hochgebildet. In der Generation haben sie alle einen Hochschulabschluss. Das war früher ja überhaupt nicht selbstverständlich. Da gab es nur ein paar Hauslehrer und dann reichte es irgendwann. Dann wurde gar nicht groß geprüft. Man wusste ja eh, was der Junge oder das Mädchen vom Beruf machen wird, nämlich König oder Königin. Ja. Ja, es ist eine Mischung aus Bewahren der Tradition und trotzdem nicht sich trotzdem als zeitgemäß darstellen. Und wahrscheinlich ist es dieses berühmte Zitat aus diesem sizilianischen Roman, der Leopard, es muss sich alles wandeln, damit es so bleiben kann, wie es ist. Also die Monarchie muss sich wandeln, damit sie einfach Bestand haben kann, auch länger. Spanien finde ich einen besonders interessanten Fall, weil da war ja zwischendurch diese Militärdiktatur nach dem dortigen Bürgerkrieg und erst 1975 hat Franco, dieser General, auf seinem Totenbett ja verfügt, dass der Erbe der exilköniglichen Familie, nämlich Juan Carlos, ist der sein Nachfolger werden soll und die Monarchie wieder eingeführt werden soll. Und dann haben sie das ja gemacht. Jetzt haben sie gerade 50-jähriges Bestehen wieder gefeiert. Und das ist immer noch ein Prozess natürlich. Es gibt ja auch Abspaltungsversuche des Baskenlandes und so weiter. Und es gibt immer mal wieder Anschläge. Aber der jetzige König Felipe genießt, glaube ich, mit seiner Familie auch sehr viel Respekt. Und wenn die sich weiter so gut anstellen und er nicht diesen Skandalen verfällt wie sein Vater, der deswegen abdanken musste, sehe ich da auch die Hoffnung, dass die Monarchie jetzt noch länger bleibt. Also das finde ich schon toll, dass glaube ich, die einzige, die mir jetzt gerade einfällt, im 20. Jahrhundert die Monarchie, die wieder eingeführt wurde und dann jetzt auch Bestand hatte. Also das beobachte ich besonders genau, muss ich sagen, und bin ich sehr interessiert, wie es da weitergeht.
Ich weiß, dass jetzt meine letzte Frage sehr schwierig und hypothetisch ist, aber wenn ich mir das alles anhöre, überlege ich, ob so ein König uns Deutschen vielleicht auch gut tun würde.
Also ich finde die Frage vollkommen richtig und angemessen, weil genau diese Frage wurde mir auch sehr oft gestellt, habe ich mir selber auch gestellt, vor 2 Jahren, als König Charles auf Staatsbesuch war zuletzt, weil er so begeistert empfangen wurde. Ich weiß hier, ich stand ja am Fenster zum Rathausbalkon hier in Hamburg, während er draußen auf dem Balkon stand mit Camilla und der ganze Rathausmarkt war schwarz von Menschen, die alle jubelten. Und das waren nicht alles eingewanderte Briten, das waren Deutsche. Also da hat er selber dann auch hinterher so irgendwie nebenbei grinsend bemerkt, da fühlte er sich beinahe wie hier, als wäre er unser König oder auch unser König. Und ich meine, die haben ja auch deutsche Wurzeln, die Windsors. Insofern ist er ja ein bisschen auch unser König. Und die alte Queen, die Verstorbene, die haben wir ja auch alle sehr bewundert und geliebt. Ja. Der Mann, der unser Kaiser wäre, wenn wir noch einen hätten, Georg Friedrich von Preußen, dem habe ich die Frage auch mal gestellt in einem Interview. Und der sagte, er hätte keine Ambitionen, also beziehungsweise er sähe das ja überhaupt nicht kommen. Er hat aber auch nicht gesagt, er würde Nein sagen, wenn man ihn fragen würde, wenn die Monarchie jetzt wieder eingeführt würde. Ich finde schon, also ich bin ja nun auch sozusagen bewundernde, bekennende Royalistin, nicht gegen Herrn Steinmeier, aber ich glaube nicht, dass besonders viele Menschen im Ausland sich einen Flug buchen nach Berlin, weil sie dringend gerne irgendwie Schloss Bellevue und Herrn Steinmeier mal sehen wollen aus der Nähe. Wenn da jetzt irgendwie ein Preußenkönig sitzen würde, wäre das vielleicht anders. Das würde unserer deutschen Identität sicherlich ein wenig einen Boost geben, denn wir haben ja seit dem Zweiten Weltkrieg und den schrecklichen Verbrechen der Nazis, haben wir ja auch ein Patriotismusproblem. Wir trauen uns ja gar nicht stolz zu sein auf unser Land, auf das, was wir erreicht haben. Nur bei Fußballspielen holt mal jemand eine deutsche Flagge raus. In anderen Ländern hat jeder im Garten quasi, der ein eigenes Häuschen hat, einen Fahnenmast und immer selbstverständlich die Flagge wehen des eigenen Vaterlandes. Das ist bei uns aber völlig aus der Mode gekommen. Und das finde ich manchmal doch ein wenig schade. Das würde natürlich wahrscheinlich anders werden, wenn man wieder so eine Identifikationsfigur hätte wie einen Monarchen. Wird sicherlich nicht passieren, aber du hast gefragt, ob es uns vielleicht gut tun könnte. Und ich würde sagen, ja, vielleicht schon, wer weiß.
Und hast du beobachtet, dass in den ganzen Königshäusern so rund um Europa, dass die meisten Touristen Deutsche sind? Ich meine, klar, jetzt sind wir auch das größte Volk in Europa, aber ist es so, dass wir das dann irgendwie im Ausland mehr suchen als, sagen wir mal, Italiener oder so?
Ja, für die Italiener kann ich nicht sprechen, aber wenn ich zum Beispiel mal wieder in London bin und jetzt zum Beispiel, wenn ein neuer Flügel eröffnet wird im Buckingham Palace, wie jetzt im Sommer, der East Wing, habe ich mir natürlich auch wieder ein Ticket besorgt und da waren auch sehr viele Amerikaner und Asiaten auch, also Japaner vor allem, die sind auch riesige Fans der Monarchie. Wir, ja, Franzosen auch, also innerhalb Europas sind wir wahrscheinlich, weil wir auch mit das größte, bevölkerungsreichste Land sind, sind wir schon sehr stark vertreten. Aber so weltweit würde ich sagen, stehen da die Amerikaner oder eben Japaner oder so in uns in nichts nach. Die sind auch sehr interessiert.
Ja,
Man
das
guckt,
stimmt.
wer im Palast rumläuft, wer die Führungen alle mitmacht und sehr interessiert ist. So, ja, ich denke, das kann man so sagen, ja.
Ja. Du bist Journalistin von Haus aus und schreibst eigentlich jetzt fast nur noch über die Royals. Kann man davon leben? Ich weiß, das ist auch eine sehr direkte Frage, aber ne, wir alle müssen uns ja immer irgendwie so als freie Journalistinnen und Journalisten so aufstellen, dass wir gut leben können. Also reicht dir das?
Es ist immer eine Frage der Ansprüche oder des Lebensstandards.
Ja, nee, wir alle leben sehr bescheiden, ich weiß.
Man kann davon leben. Ich verrate, glaube ich, kein Geheimnis, wenn ich sage, dafür, dass ich jetzt freiberuflich seit 4 Jahren ungefähr das mache, habe ich mich schon ganz schön nach oben gearbeitet. Aber ich verdiene noch immer nicht dasselbe, was ich festangestellt nach vielen Jahren beim Stern verdient habe, zumal ich da zeitweise auch eine Führungsposition hatte. Ich würde mal sagen, im Moment reicht es so gerade eben. Ich bin aber guten Mutes, dass es noch mehr wird, vielleicht auch dank des Buches, weil ich jetzt zunehmend auch Anfragen bekomme für Kooperationen und alles Mögliche, weil die Leute mein Buch gesehen haben und das interessant finden. Auch diese Kombination aus Royals und Reisen und Hintergrundinformationen. Also ich habe immerhin das Glück, damit ein bisschen eine Nische auch zu bespielen. Wie eine Kollegin vom ZDF, Julia Melchior, kürzlich mal sagte, als wir telefonierten, es gibt ja nur 5 oder 6 von uns in Deutschland, die wirklich Ahnung haben. Und das hilft natürlich. Wenn ich jetzt sagen würde, ich mache jetzt nur irgendwie Lifestyle-Journalismus, dann wäre es sicherlich noch schwieriger. Also man muss sich so spezialisieren und das habe ich getan, beziehungsweise es bot sich für mich an, weil ich dieses Spezialwissen ja sowieso schon hatte und es immer schon gerne machen wollte. Ich wollte schon als Kind, wenn ich samstags immer irgendwie Trooping the Colour geguckt habe und Rolf Simon Eggebert das kommentierte, habe ich damals immer schon gedacht, wenn ich groß bin, will ich Rolf Simon Eggebert werden, sozusagen beruflich. Und das habe ich ja jetzt nun auch wahrgemacht, etwas später im Leben.
Schön. Glückwunsch. Also Traum erfüllt, ist gut.
Ob jetzt noch in der deutschen Medienlandschaft Platz wäre für noch einen weiteren Adelsexperten oder Adelsexpertin, das würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt bejahen. Aber ich freue mich sehr, dass ich tatsächlich davon leben kann, mein Hobby zum Beruf gemacht zu haben.
Schön. Herzlichen Glückwunsch dazu. Auch herzlichen Glückwunsch zu deinem Buch.
Das ist sehr, sehr lieb. Vielen Dank.
Katrin, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch und für dein wahnsinnig gutes Buch. Und natürlich könnt ihr Der royale Reiseführer Europas Monarchien entdecken von Katrin Bartenbach gewinnen, wenn ihr folgende Frage beantwortet. Welcher Fürst lädt seine Untertanen an seinem Geburtstag zum Sekt ein? Dann schreibt uns an podcast@delius-klasing.de und dann losen wir die richtige Antwort aus und das Ganze gilt bis zum nächsten Podcast. Viel Glück!
Das war von Meilen und Zeilen. Alle 2 Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns. Oder schreibt uns an podcast@delius-klasing.de. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.